Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Marina Schweitzer und die Hörerinnen und Hörer können sich auf ein Gespräch über Extreme gefasst machen. Es geht um Extremsport, es geht um unendliche Weiten heute, unglaubliche Kälte, aber auch um Demut unserem Planeten und der Natur gegenüber. Wie das alles zusammenpasst, das erfahren Sie in der kommenden knappen halben Stunde mit André Wirsich, der einzige deutsche Schwimmer, der die sogenannten Ocean Seven gemeistert hat. Ein Äquivalent zu den Seven Summits im Bergsteigen. Nur, dass es hier eben um 7 Meeresengen auf der ganzen Welt geht, die durchschwommen werden müssen. Zwischen 14 und 44 Kilometer Luftlinie durch offene See, geschwommen noch viel mehr Strecke. André Wirsich ist uns jetzt zugeschaltet aus seinem Heimatort Paderborn. Herzlich willkommen, Herr Wirsich.
Ja, vielen Dank. Guten Tag.
Wie landet ein Paderborner im offenen Meer?
Ja, jeder kennt das ja, wenn man Urlaub am Meer macht, schon als Kind. Das war in meinem Fall zumindest halt häufiger. Im Sommer sind wir in Kroatien gewesen. Meine Eltern hatten noch so ein kleines Motorboot damals. Wir haben also die gesamten Sommerferien 4-5 Wochen dann am Meer verbracht. Das war immer so der zentrale Urlaub im Jahr. Also ich war immer fasziniert vom Meer, gerne im Meer. Und hat mir, glaube ich, als 12-Jähriger auch zu Weihnachten so einen Tauchscheinwerfer gewünscht, weil ich einfach gerne auch mal nachts ins Meer gegangen bin, schon als Kind.
Angefangen haben Sie ja mit dem Ärmelkanal, der den meisten Deutschen natürlich was sagt, ohne dass Sie ja diese Ocean Seven schon kannten. Hat Ihnen das dann irgendwann nicht gereicht, dass Sie den Ärmelkanal sozusagen bestritten haben?
Ja, Ärmelkanal, weil als Jugendlicher hatte ich davon gehört, Captain Webb, 1875, der erste Mensch, der durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Diese Menschen, die mit Lanolin, das ist dieses weiße Wollwachs, da völlig eingekleistert, dann wie so Gespenster da im offenen Meer schwimmen.
Gegen die Kälte eingekleistert.
Gegen diese Kälte, 15 Grad Wassertemperatur, auch im Hochsommer im Ärmelkanal, ohne Neoprenanzug. Ich habe mich eigentlich immer völlig außerstande gesehen, jemals ein Teil dieser Community, dieser Gruppe zu sein. Als ich das dann geschafft habe, war das auch nach wie vor eine Riesenehre, weil gerade in England ist es auch eine ganz, ganz große Sache, Kanalschwimmer zu sein. Beispielsweise wurde dann an dem Tag, als ich dann, man schwimmt traditionell von England nach Frankreich, als ich dann zurückgekommen bin zu meiner Unterkunft, wo wir gewohnt haben dort, man muss sich vorstellen, ist man immer so 1-2 Wochen vor Ort, weil man in Abstimmung mit dem Kapitän immer festlegt, wann man schwimmt. Jedenfalls komme ich zurück nach meiner erfolgreichen Durchquerung und dann ist die deutsche Fahne gehisst. Also wenn man sich so als geschichtsbewusster Deutscher in dem Fall das mal wirklich vor Augen hält.
Das hat Sie verwundert.
Ja, das hat mich auch ganz tief berührt, ja. Also gerade an dem Ort, wo wirklich so fürchterliche Sachen im Zweiten Weltkrieg passiert sind, dass da auf englischem Boden eine deutsche Fahne gehisst wird. Also das wäre ja vor, keine Ahnung wie viele Jahren, wäre das undenkbar gewesen. Und zeigt einfach, wie sehr die Leute da mitmachen und was die für einen Respekt davor haben. Und es ist einfach eine ganz tolle Sache. Eine tolle Leistung sowieso, aber jedenfalls Hawaii war ja mein nächster Kanal. Das ist auch ein Teil dieser Ocean Seven und der Grund war eigentlich weniger die Ocean Seven zu schwimmen, sondern einfach immer wieder nach Hawaii zu kommen. Ich wollte meiner Frau gerade einfach mal Hawaii zeigen und meine Frau ist ein bisschen anders als ich, zum Glück. Ich hätte ihr das nicht als Urlaub verkaufen können und deswegen habe ich gesagt, Mensch, es gibt hier die Ocean Seven, da gibt es diesen Kanal, den Kaiwi-Kanal auf Hawaii und da würde ich gerne schwimmen und lass uns das doch irgendwie als Projekt mit einem Urlaub koordinieren. Vielleicht finde ich auch den einen oder anderen Sponsor und dann fahren wir zusammen nach Hawaii. Das war, wenn ich ganz ehrlich bin, der Hauptbeweggrund, den nächsten Kanal anzugehen.
Und dieser Kanal in Hawaii ist ja auch der längste Kanal der Ocean Seven, wenn ich mich richtig erinnere, 44 Kilometer Luftlinie. Das war da eine ganz andere Herausforderung als der erste.
Ja, absolut. Also man muss sich vorstellen, ich war jetzt der 1380. Mensch, so über den Daumen, der durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Aber ich war, glaube ich, der 32. Mensch, der durch diesen Kaiwi-Channel geschwommen ist. Dieser Kaiwi-Channel, die Meerenge zwischen den beiden Hawaii-Inseln Oahu, also der Hauptinsel mit Waikiki und Pearl Harbor und dergleichen, und der Insel Molokai, wird auch Channel of Bones genannt. Weil es gibt dort eigentlich traditionell bei den Hawaiianern so ein Kajakrennen. Und wer das als Hawaiianer, dieses Kanu-Rennen gemacht hat, ist schon so eine Lichtgestalt auf Hawaii. Weil viele mit ihrem Kanu, also muss man sich auch mal vorstellen, mit einem Kanu so abgetrieben wurden, die sind nie zurückgekommen.
Die Strömungen dort sind so extrem.
Genau. Und wenn man mal so rauszoomt bei Google Hawaii, und dann sieht man ja, man fliegt also 6 Stunden, 50 Minuten vom Festland LA bis auf die Hawaii-Inseln und nur über den Pazifik. Also ich glaube, nirgends ist der Pazifik so allgegenwärtig wie auf Hawaii. Das hat aber für mich immer den Reiz ausgemacht. Und das sind natürlich Gedanken, die man im Kopf hat, die man mitträgt bei solchen Durchquerungen. Und davor kann man dann Angst bekommen, sowas kann einen übermannen. Oder man sagt einfach, und das war immer meine Einstellung dazu, die ich völlig verinnerlicht habe, boah, was ist das für ein tolles Privileg, dass du als Mensch jetzt hier in diesem riesigen Ozean, so in der Mitte dieses riesigen Ozeans zu Gast sein darfst und hier schwimmen darfst.
Wir wollen später auch noch über dieses Privileg sprechen und was Sie dann auch draus gemacht haben. Erstmal wollen wir natürlich verstehen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt ja bestimmte Regeln bei diesen Ocean Seven. Sie dürfen zum Beispiel das Boot nicht berühren, auch wenn Sie Krämpfe haben, ein Boot, das Sie begleitet. Was muss noch alles eingehalten werden bei diesem Extremsport, damit er auch messbar ist?
Ja, die Regeln, nach denen man schwimmt, heute noch, sind exakt die, bei denen 1875, das ist ja schon ein paar Jahre her, Captain Webb als erster Mensch durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Man hat natürlich ein Begleitboot dabei mit Navigation, mit Funk, weil man ja oft auch Schiffsverkehr hat, gerade im Ärmelkanal und so weiter. Man hat also einen Skipper und noch einen Copilot dabei, noch einen Steuermann. Man hat aber sogar zwei Boote dabei. Diese Boote oder diese Begleiter dürfen zu keiner Zeit berührt werden. Man darf sich nirgendwo festhalten, nirgendwo ausruhen oder dergleichen. Man darf keine technischen Hilfsmittel nutzen, also auch keinen Neoprenanzug, was jetzt auf Hawaii unbedingt nicht so die Herausforderung ist, aber im North Channel beispielsweise, die Meerenge zwischen Nordirland und Schottland, da hat das Wasser auch nur 12, 13 Grad Wassertemperatur im Hochsommer. Und dann nur in Badehose, das ist schon eine besondere Herausforderung. Dazu kommt, dass man aus eigener Kraft auch von Land wieder zum anderen Land das Land erreichen muss. Also man darf überhaupt keine Hilfe annehmen. Und wenn man so wie ich auf Hawaii 18,5 Stunden am Stück schwimmt, dann ist man schon ganz schön klapprig auf den Beinen, wenn man dann am Strand auf Oahu ankommt. Und auch da darf man halt keine Hilfe annehmen. Man schwimmt auch ohne Haikäfig. Das ist gerade auf Hawaii auch nochmal eine Herausforderung, weil es dort extrem viele Haie gibt. Und ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der ohne Shark Protection System schwimmt. Das ist mittlerweile erlaubt oder zulässig. Das ist so ein elektromagnetisches Feld, was einige Schwimmer nutzen. Das kann man sich irgendwie an den Fuß machen, beziehungsweise das hängt am Boot und schreckt Haie ab.
Warum haben Sie es nicht benutzt?
Ja, das ist einfach gegen meine Philosophie. Also ich mache das nicht, um jetzt hier der Härteste zu sein, aber wie gesagt, ich bin dort als Gast und ich begebe mich immer so dahin, wie ich bin und ich bin mit den Haien auch immer gut ausgekommen, die ich getroffen habe. Ich finde einfach, das sollte so puristisch sein, dass man halt auch auf diese Dinge verzichtet und das mit der Natur dann im Einklang nach Möglichkeit ausmacht. Und ich wiederhole mich da, ich bin immer gut behandelt worden da draußen als Mensch.
Die Belastung für den Körper, die ist ja das eine, die haben Sie jetzt schon so kurz ja angeschnitten. Bei einem Triathlon oder einem Ironman ist das ja was ganz anderes. Im Ozean teilweise um die 20 Stunden am Stück zu schwimmen, das ist ja eine andere Bedrohung, eine Lebensbedrohung, wenn man so will. Sie haben jetzt die Haie angesprochen, die Strömung und so weiter. Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet?
Ja, indem man sich halt mit den Szenarien, die einen begegnen können, beispielsweise dieser Kälte, damit muss man sich natürlich auseinandersetzen, das muss man auch trainieren. Beispielsweise halt, ich habe über 3 Jahre lang nur kalt geduscht, ohne Ausnahme. Ich habe mir zu Hause so eine Wassertonne hingestellt, habe die mit kaltem Wasser gefüllt und bin dann auch im Winter regelmäßig da reingegangen, um mich einfach an diese Kälte zu gewöhnen,
Und
bin
das
auf dem
hilft.
kalten Wasser. Das war erfolgreich. Ich habe es ja geschafft,
Also diese
ja.
Formel Abhärtung funktioniert tatsächlich.
Diese Formelabhärtung funktioniert, weil es auch eine Kopfkomponente hat. Also es geht eigentlich immer darum, oder oft darum, auch übrigens bei der Begegnung mit Tieren, und es sind ja die Haie sind ja das eine, aber ich wurde ja teilweise auch fast lebensgefährlich von irgendwelchen Quallen gestochen und völlig vergiftet. Und die Leute, die dort verunfallen, also wir reden jetzt nicht über diese Feuerquallen, die auch schmerzhaft sind, aber ja nicht wirklich tödlich sind, portugiesischen Galeeren zum Beispiel. Das ist einfach, die Leute verunfallen nicht an dem Gift selber, sondern dass sie halt in Panik geraten und Wasser schlucken und dann ertrinken. Und Panik ist sowieso immer ein ganz schlechter Begleiter. Auch übrigens, wenn sie mit Haien zum Beispiel in Kontakt sind. Man kennt das, wenn jemand panische Angst vor Hunden oder vor Pferden hat, dann reagiert das wohlerzogenste, liebste Pferd oder der beste Hund demjenigen gegenüber vollkommen anders. Und so ist es auch bei großen Haien. Wenn man einfach ruhig bleibt, dann sind die einfach auch anders unterwegs. Und ja, darauf kann man sich vorbereiten und das habe ich getan. Ich habe alle diese Szenarien im Rahmen meiner Möglichkeiten trainiert und simuliert. bin dann zum Beispiel im Trainingslager auf Mallorca, wenn da halt mal diese besagten Feuerquallen waren. Gut, der ein oder andere Zuhörer wird mich jetzt dafür verrückt halten, aber es war Teil meiner Vorbereitung. Dann bin ich halt einfach mal da reingeschwommen in so einen Quallenschwarm und habe mich mal so richtig durchstechen lassen, um dann einfach zu trainieren, wie es ist, mit Quallenschmerzen weiter zu schwimmen, weil genau das sind die Szenarien, die einen mit hoher Wahrscheinlichkeit da draußen begegnen können.
Wie oft sind Sie denn giftigen oder gefährlichen Tieren begegnet, als Sie dann tatsächlich geschwommen sind?
Sehr, sehr oft. Das ist ja der Punkt, der mich dann auch unter anderem bewogen hat, halt Botschafter der Deutschen Meeresstiftung zu werden, dass die Quallen immer mehr werden. Das ist ja auch ein hausgemachtes Problem von uns Menschen durch die Überfischung. Und ich bekomme das halt ganz direkt dann am eigenen Leibe in dem Fall halt zu spüren. Und wenn sie mitten in der Nacht im Pazifik von so einer portugiesischen Galeere erwischt werden, das tut doppelt weh, auch im Kopf, weil sie völlig schockiert sind.
Was haben Sie dann in einem solchen Moment getan? Haben Sie sich dann doch mal ans Boot ziehen lassen oder wie funktioniert das dann?
Nein, also diese Einhaltung der Regeln übrigens wird sehr, sehr ernst genommen. Das ist sowieso ein ziemlich kostspieliges Unterfangen, dieser Sport.
Eine richtige Industrie teilweise dahinter, ne?
Eine Industrie dahinter, aber diese Boote, die sie chartern und so weiter, das ist halt ganz schön preisintensiv. Aber, und darauf wollte ich hinaus, sie zahlen auch extra bei einer Überquerung jemanden, der aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden. Also kommt man mit so einer Qualle in Kontakt, das ist dann schmerzhaft, übermannt einen auch völlig, aber jetzt am Boot festzuhalten, dann wäre der Versuch auch beendet. Man muss also mit dieser Situation als Schwimmer in dem Fall einfach alleine mit sich umgehen können. Natürlich kann man aufhören und abbrechen.
Das war für Sie keine Option?
Doch, doch, diese Option war immer da, auch sehr bewusst. Aber ich habe mir dann einfach gedacht, Mensch, wenn du jetzt abbrichst und an Bord des Bootes gehst, dann hast du die Quallenschmerzen ja trotzdem. Dann kannst du auch gleich weiter schwimmen. Ja. Und ich habe da so meine eigene Methodik gefunden, darüber darf ich auch teilweise in Vorträgen bei Firmen und sowas berichten, weil man dort halt viel übernehmen kann auf Jobsituationen, auf Privatsituationen, weil die eigene Einstellung oder die richtige Einstellung gewinnt in dem Fall. Und ja, das habe ich halt ausreichend trainiert und verinnerlicht, gelebt und in solchen Situationen mich dann halt auch diszipliniert und bin halt eben nicht an Bord des Bootes, sondern bin weitergeschwommen.
Lassen Sie uns doch an diesem Punkt mal über das Mentale sprechen. Es geht ja tatsächlich auch um Lebenserhaltung und um ein Frühwarnsystem, zum Beispiel vor der völligen Unterkühlung, das Sie ja auch versucht haben, mental zu beeinflussen. Was haben Sie da konkret gemacht?
Auch ich musste mich da erst einlesen, dass diese Hyperthermie, also eine Unterkühlung im letzten Stadium, bevor es wirklich in diese Bewusstlosigkeit geht, dann wird man wirklich unkoordiniert, unkonzentriert. Und ich habe mir dann halt so Übungen gemacht, habe dann so Matheaufgaben gelöst oder halt so Songtexte, während ich geschwommen bin, aber halt auch in meiner Eistonne. In meiner Eistonne war ich immer 20 Minuten, auch teilweise bei 0 Grad Wassertemperatur oder bei 1 Grad und habe mir dann so Musikvideos zusammengeschnitten und habe dann halt so leise für mich mitgesummt oder mitgesungen und mich selber dabei kontrolliert, ob ich diese Songtexte noch kann. Weil der Übergang ist dann irgendwann fließend. Da muss man wirklich aufpassen und muss auch ein Gespür dafür kriegen, weil man im Rahmen dieser Kältegewöhnung diese natürlichen Warnmechanismen des Körpers, wie zum Beispiel dieses extreme Zittern, was man dann hat, Zähne klappern, das trainiert man sich irgendwann ab. Aber trotzdem würde man an einem gewissen Zeitpunkt dann genauso verunfallen wie jeder andere. Es geht ja nur darum, die Grenzen weiter rauszuschieben. Und da, ich weiß, viele Leute halten mich dafür verrückt, aber man darf einfach nicht vergessen, dass wir hier alle in dieser gigantischen Komfortzone leben mit warmer Kleidung und Heizung und immer Essen verfügbar und Getränke. Aber wir als Menschen für ganz andere Dinge ausgelegt sind. Also unsere Vorfahren waren einfach komplett anders aufgestellt. Die sind mal im Winter durch so einen Fluss oder sind irgendwo mal reingeflogen. Die hatten keine voll isolierten Schuhe. Die hatten eigentlich immer kalte Füße und waren trotzdem nicht krank. Also wir sind eigentlich für andere Dinge ausgelegt und sich aber heute in unserer Zeit mit dem ganzen verfügbaren, ja, Luxus, nenne ich es mal, dort wieder hinzubringen, sich aus dieser Komfortzone selbst raus zu katapultieren, ja, das ist schon eine ganz schöne Überwindung oftmals.
Essen haben Sie in Form von Gel aus dem Boot gereicht bekommen auf Ihrem Weg. Wie haben Sie sich zum Beispiel auf die Dunkelheit vorbereitet?
Ja, auch da habe ich so eigene Methodiken entwickelt, weil gut, ich wohne in Paderborn, das hat jetzt nicht unbedingt einen Anschluss ans Meer. Beruflich bin ich in Hamburg, also ich bin so halb Paderborner, halb Hamburger. Und ich habe mir dann halt überlegt, wie kannst du dich an unheimliche Situationen gewöhnen, beziehungsweise wie kannst du dich unheimlichen Situationen aussetzen. Ich bin halt öfter mal nachts in abgelegene Waldstücke gefahren und habe mich da einfach mal so 2 Stunden hingesetzt. Natürlich ohne Handy, ohne irgendwelche Ablenkung, einfach dahingesetzt und habe mich halt aktiv in diese Dunkelheit begeben und einfach mal mich selbst dabei beobachtet, was macht denn das mit dir? Ja? Wie kannst du jetzt ruhig bleiben oder wirst du nervös? Ja? Bist du irgendwie feinfühliger? Und das ist man. Je isolierter man wird, je weniger Ablenkung man hat, desto feinfühliger wird man für jede kleinste Veränderung. Temperatur, Berührung, Bewegung, jeden Lufthauch, alles spürt man. Gestern war ich noch in Hamburg und in der S-Bahn und da wenn die ganzen jungen Leute da oder auch älteren, da ist ja keiner mehr da. Alle tätteln auf ihren Handys rum und sind irgendwo anders. Aber es ist ja keiner mehr wirklich da, wo er gerade ist. Also dieses Bewusstsein für den Augenblick ist uns ja durch diese ganzen, ich nenne es Ablenkung, ist uns ja völlig abhanden gekommen. Deswegen ist es gut und wichtig, wenn man sich mal zurückzieht und sich solchen Situationen aussetzt. Und das hat man dann wirklich in allerhöchstem Maße nachts allein im Ozean.
Welches war denn die schwerste Strecke für Sie?
Jede Strecke hatte so seine speziellen Herausforderungen. Gut, Hawaii war wirklich insofern speziell, dass ich in dieser Strömung da gefangen war über Stunden. Ich hatte mich zwar vorbereitet so auf 13, 14 Stunden, aber dass es dann 18,5 werden und dann mit den ganzen Begegnungen, die ich dort hatte, darüber schreibe ich auch in meinem Buch, da mitten in der Nacht so ein Buckelwal getroffen und dann kommt danach nach 15 Stunden so ein Hai um die Ecke und dann von diesen Quallen zerstochen zu werden, das war schon speziell. Im North Channel zwischen Nordirland und Schottland, das war auch wirklich, dann nach 10 Stunden wollte der Kapitän abbrechen. Und wenn man nach 10 Stunden, in denen man wirklich auch, ich schwimme ja auch wirklich hart, also man schwimmt da nicht wie in so einem Spaziertempo, sondern man schwimmt wirklich richtig mit Druck. 1,30er Tempo für die Zuhörer, die regelmäßig schwimmen gehen, also 4 Stundenkilometer, das ist so meine Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich 12, 13, 14 Stunden durchschwimmen kann. Das ist gar nicht so langsam. Und wenn man dann nach 10 Stunden vom Kapitän gesagt bekommt, Mensch, wir wollen eigentlich abbrechen oder kannst du eigentlich noch schneller schwimmen, das will man natürlich nicht hören. Und nach 10 Stunden dann nochmal einen draufzusetzen, da muss man schon ganz, ganz weit über die Limits gehen.
Das Sportgespräch im Deutschlandfunk heute mit André Wirsig, dem Mann, der die Ocean Seven gemeistert hat, durch 7 Meeresengen auf der ganzen Welt geschwommen ist und der unterwegs ein anderes Umweltbewusstsein entwickelt hat. Herr Wirsig, lassen Sie uns über Demut sprechen. Das klingt in Ihrem angesprochenen Buch auch immer durch. Hat Sie das Freiwasserschwimmen Demut gelehrt?
Ja, auf jeden Fall mich in meinem Bewusstsein nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Ja, man kriegt einfach in einer 1:1-Situation aus einer, ich sag mal, aus der direktesten aller möglichen Perspektiven dort im Meer einfach genau mit, was für Veränderungen, in dem Fall negative Art, wir als, also ich als Vertreter der Menschen in dem Fall, was wir zu verantworten haben. Ich spreche ja niemandem, zum Beispiel Boris Herrmann, der jetzt gerade Greta über den Atlantik begleitet hat,
Greta
ist ja
Thunberg.
auch genau, Greta Thunberg, Boris Herrmann, ein ganz bekannter Segler, ein toller Typ. Wie gesagt, er ist auch Botschafter der Deutschen Meeresstiftung, hat natürlich auch eine ganz spezielle Verbindung zum Meer. Das würde ich Boris auch niemals absprechen, wenn er natürlich von seiner Liebe zum Meer spricht. Aber ich sag mal, es ist einfach ein Unterschied, ob ich mit meinem, ich sag mal ein bisschen provokativ, ob ich mit meinem Hintern in einem Segelboot sitze und da an irgendwelchen Plastikmüllfeldern vorbei segle. Oder ob ich einfach, geschweige denn natürlich, die Leute, die Kreuzfahrten sind ja wirklich auch sehr populär geworden. Und ich verurteile die Leute gar nicht, ja. Also jeder hat das Recht und jeder soll auch gerne so eine Kreuzfahrt unternehmen da draußen und das Meer genießen. Aber, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, das Meer, wenn man es ja genau betrachtet, ist dann ja auch nur eine Kulisse. Auf so einem Kreuzfahrtschiff, man steht dann da, also ich habe selber noch keine Kreuzfahrt gemacht, aber man steht dann da vom Buffet kommend mit einer Tasse Espresso, guckt raus und sieht dann den Sonnenuntergang und es sieht wunderschön aus. Und wenn da vorher jemand irgendwie, keine Ahnung, noch ein paar Tonnen Plastikmüll extra verklappt hat, dann sieht der Sonnenuntergang immer noch genauso schön aus. Aber wenn Sie dort wie ich in einer Badehose da ganz verletzlich, ganz puristisch da rumschwimmen, dann auch in der Nacht womöglich, und mal mit dem Kopf gegen so eine Europalette knallen, und das ist mir schon passiert, oder mit dem Kopf zuerst in so eine Plastiktüte reinschwimmen, dann ist das einfach eine komplett andere Erfahrung. Ich habe genau die Erfahrung gemacht wie die Tiere, nur mit dem Unterschied, dass ich ja davon berichten kann, mir auch ja in dem Fall ja die Plastiktüte vom Kopf reißen konnte und meine Platzwunde am Kopf irgendwie genäht wurde und ich wieder fit bin. Aber wie oft passiert sowas? Jeden Tag. Und ich habe mich oft da draußen geschämt, also geschämt für uns alle,
Sie
was wir da
beschreiben ja auch
veranstalten.
in Ihrem Buch Ihre erste Begegnung mit Plastik, mit einer Plane im Ärmelkanal. Das war ein Schlüsselerlebnis für Sie. Wie hat Sie das beeinflusst?
Ich war völlig schockiert, ja. Man ist so verletzlich als Schwimmer im Meer und man weiß ja gar nicht, was das ist. Also ich bin dann da reingeschwommen, es war auch noch Nacht Und ich habe totalen Schock gekriegt. Ich habe da so rumgeschrien ich habe mich so erschrocken. Das hat mich völlig berührt. Ja. Dazu komme ich habe natürlich viele Länder bereist und bin an Orten gewesen, bin Wege gegangen, die kein normaler Badeurlauber oder kein Mensch oder auch die meisten Abenteurer, die jetzt irgendwie Kajak fahren oder sowas, diese Orte begeht ja niemand mehr. Und ich habe eigentlich immer mehr die Aufgabe mitgenommen vom Ozean, halt auch, dass es meine Aufgabe ist, auch davon zu berichten. Und euch allen dann zu sagen, Mensch, wie es da draußen wirklich ist.
Wo haben Sie es denn als am schlimmsten empfunden? Wie war es da?
Ja, also die Auswirkungen dieses Tsunamis in Japan, der vor ein paar Jahren dort ganz schrecklich gewütet hat, wo ja auch dieses Atomkraftwerk Fukushima zerstört wurde und wir diese schreckliche Naturkatastrophe haben. Ich war ja dort in unmittelbarer Nähe, bin dort geschwommen, die Meerenge, die Tsugaru-Straße, die Meerenge zwischen Honshu und Hokkaido. Ich kann Ihnen sagen, das sieht da aus wie, ja, also so ein Tsunami, da ist richtig Tabula Rasa, ja. Also da steht kein Stein mehr auf dem anderen, immer noch nicht. Und entsprechend sieht das halt aus an den Küsten, da liegt halt noch alles rum.
Das heißt, da ist ganz viel Müll auch ins Meer geschwommen.
Ja, da ist Zerstörung, da ist Müll, aber auch jetzt, ich war jetzt im Februar zum Trainingslager in Vorbereitung auf die Cook Strait in Neuseeland, auf Mallorca. Weil ich natürlich auch die Gelegenheiten suche, weil Mallorca, unsere beliebten Urlaubsziele, Ibiza, Mallorca, im Frühjahr hat das Meer eigentlich die gleiche Wassertemperatur, nämlich auch nur so 13, 14 Grad, manchmal sogar 12 Grad. Deswegen war ich dort im Frühjahr im Trainingslager und dann sind die Strände noch nicht so aufgeräumt. Und was alleine dort rumliegt an Müll, das ist auch wirklich teilweise richtig frustrierend, weil die Plastikteilchen auch so klein sind, die kann man dann auch nicht mehr ebenso einsammeln. Wie man es mit so einer klassischen Plastiktüte oder Plane so machen kann. Das macht einen sehr, sehr traurig und irgendwie auch befangen.
Jetzt wird ja auch das Algen- und Quallenwachstum dem Klimawandel zugeschrieben. Wie haben Sie diesen Klimawandel denn erlebt im Meer?
Auch aus einer speziellen Perspektive mit direkten Auswirkungen, nämlich, dass ich sagte ja vorhin, man hat ja immer Begleitboote dabei und die Kapitäne dieser Begleitboote sind sehr erfahrene, teilweise seit Generationen mit ihren Familien an diesen Orten lebenden Fischerfamilien. Und wenn die beispielsweise in Japan, diese Ecke dort um Tapi, Aomori ist diese Region, von der man startet, um versucht, um rüber zu schwimmen nach Hokkaido, wenn dieser Fischer selber die Strömung nicht mehr einschätzen kann und sagt, dass sich das auch gerade verändert und dass es eigentlich mehr oder minder so ein Roulette-Spiel geworden ist, wie die Strömung, die man vor 15, 20 Jahren, geschweige denn vor 30, 40 Jahren noch genau vorhersagen konnte. Das ist einfach alles in einer Veränderung. In einer Veränderung mit Richtung, die keiner so wirklich vorhersehen kann.
Sie halten ja jetzt auch Vorträge an Schulen. Was ist denn da Ihre Botschaft an die Kinder, denen Sie ja vom Meer erzählen? Das ist Ihre eine Aufgabe, die Sie bei sich sehen. Aber Sie wollen ja auch aufrütteln zu etwas.
Genau. Ich bin eigentlich jemand, der gerade vor jungen Leuten gerne das Gute benennt. Also ich finde es besonders wichtig und habe ja auch schon viele Vorträge mit Schulen oder Projekte mit Schulen machen dürfen und in Zukunft hoffentlich noch mehr. Ich zeige den Kindern einen Weg auf und Bilder auf, die zeigen, wie schön es da draußen ist. Weil selbst wir als Erwachsene, wir können uns einfach nicht vorstellen, wenn die Rede ist von Hunderten von Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer. Und wir alle kennen ja die Bilder von den Fischen, von den Schildkröten, die in diesen Plastikmüll gefangen sind. Das kann ja auch frustrieren. Ja, also mich zumindest frustriert das und macht das traurig. So, wir müssen was verändern, das ist auch klar. Viele wollen auch was verändern, das ist absolut begrüßenswert. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich in Recklinghausen oder irgendwo in Cuxhaven lebe. Aber ich bin der Meinung, und diese Haltung vertrete ich, man muss den Kindern zeigen, schöne Bilder, ja, mit mir. Ich zeige halt den Menschen in Verbindung mit dieser Natur und sage, Mensch, guck mal, so schön ist das da draußen mit den Haien, mit den Walen, mit den ganzen Tieren in der Natur. Und das müssen wir uns erhalten. Und dafür müssen wir jetzt vielleicht mal auf den nächsten Eisbecher im Plastik verzichten, den Strohhalm mal weglassen, mal auf ein Thunfischbaguette verzichten und so weiter. Jeder kann ganz individuell für sich etwas tun und etwas verändern, um diese Welt, wie sie denn ist, und sie ist noch wunderschön, ja. Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor dem, was dort passiert ist. Wir müssen wirklich Verantwortung übernehmen. Wir müssen aufzeigen den Kindern diese Perspektive des Guten. Und das ist meine Aufgabe.
Sie selbst mussten ja zum Beispiel auch viel fliegen, um an diese Ziele zu kommen, von denen Sie geschwommen sind. Hatten Sie da vor, das irgendwie zu kompensieren oder wie gingen Sie damit um?
Ja, habe viele Reisetätigkeiten unternommen, um dorthin zu gelangen. Und weil ich auch beruflich, das ist ja nur mein Hobby, deswegen, es ging auch um Schnelligkeit, deswegen gab es keine Alternative zum Flugzeug. Ich sage aber ganz klar, dass für den einen oder anderen, der da draußen so laut rumschreit und ich sag mal so ein bisschen diese Empörung immer in sich tragen, ich finde es immer gut und kann es nur begrüßen, dass wenn man andere Kulturen kennenlernt, an diese Orte geht, mit Leuten spricht, andere Einblicke bekommt, dann wiegt das ein Stück weit praktisch diese Belastung, den ich jetzt diesem Planeten noch zusätzlich zumute, auch auf. Ja, weil die Impulse, die man dort gibt und auch empfängt, sind für mich zumindest so nachhaltig, dass ich etwas verändere. Und ich tue das im vollen Bewusstsein. Also ich überlege mir sehr genau, fliegst du jetzt zum Trainingslager nach Mallorca? Kannst du das nicht auch irgendwo in der Ostsee machen? In dem Fall halt nein. Und deswegen, wenn ich dann nach Mallorca fliege, bin ich im vollen Bewusstsein da und schaue halt, ja, so ein bisschen wie so ein Saldo plus minus, was kannst du denn im Gegenzug wieder tun, um dafür zu zahlen, das gibt es ja Plattformen im Internet, wo man halt für sein CO2, was man produziert, auch zahlen kann. Ist auch vielleicht keine schlechte Sache, wenn mit den Geldern vernünftige Dinge unternommen werden. Aber ich habe meine eigenen Projekte zum Glück, wo ich was zurückgebe. Und solange ich mehr zurückgebe, als ich nehme in dem Fall, weil das ist eigentlich die Ursache. Wir alle haben zu viel genommen da draußen, gerade auf den Meeren, im Ozean, nur genommen und nichts gegeben. Und das ist, glaube ich, wichtig, mal auf der anderen Seite jetzt mal was zurückzugeben.
Das ist das Schlusswort von André Wirsig, dem Freiwasserschwimmer, der die Ocean 7 bestritten hat, 7 Meeresengen auf der ganzen Welt durchschwommen ist. André Wirsig hat gerade zusammen mit dem Autor Erik Eggers sein Buch herausgebracht. Es heißt Nachts allein im Ozean, mein Weg durch die Ocean 7. Danke, Herr Wirsig, für dieses Sportgespräch, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch jederzeit nochmals nachhören können. Als Podcast zum Beispiel www.deutschlandfunk.de/Sportgespräch. Mein Name ist Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.